Birgit.
Robert.
Man muss ja mal sagen, die YouTube-Krone gehört dir in der vergangenen Woche.
Die YouTube-Krone?
Die YouTube-Krone mit dem besten Kommentar gegen YouTube selbst.
Was?
David hat ein fantastisches Video in der vergangenen Woche hochgeladen. Es hat sage und schreibe schon, ja, bestimmt schon 500.000 Klicks oder mehr inzwischen. Weil ich habe vorgestern 570?
Es ist jetzt die letzten Tage weiter exponentiell gewachsen. Ich dachte so, hä? Also viel.
Also exponentiell sieht anders aus, aber es wächst stark.
Exponentiell im Vergleich zu dem,
was deine Erwartungen.
Was die Videos normalerweise wachsen. Normalerweise hast du so die ersten 24 Stunden, knallt.
Und dann flaut
es. Danach geht's runter. Manche Videos laufen auch mal in eine Wand. Da merke ich dann so, ab einem bestimmten Punkt kommt gar nichts mehr dazu. Ganz seltsam. Und hier war es so, nach 24 Stunden, nach 48 Stunden und dann ging es sogar noch, ne, also die letzten Tage hat das immer noch so 30.000 Views gemacht. Das ist völlig unüblich. Also das scheint gerade geteilt zu werden. Alle sehen's, sogar Uwe Boll.
Naja, hat es ja nicht direkt gesagt.
Was meintest du mit dem Kommentar gegen YouTube?
Weil du doch in den Trends auf Platz 1 oder 2 oder sonst, also da ganz oben warst. Und also, sie kommentierten von wegen, YouTube ist on fire und richtig toll. Und du hast drunter geschrieben, wisst ihr, was richtig on fire wäre? Wenn mein Video nicht entmonetarisiert oder eingeschränkt monetarisiert wäre. Das wäre ganz toll.
Haben sie leider nicht drauf geantwortet.
Natürlich
aber
nicht. Also wenn das überhaupt eine Person schreibt, da crawlt ein Programm über die Trends und postet dir das automatisch rein, würde ich vermuten.
Das kann gut sein, ja. Ja, das war ein bisschen doof. Die ganze Arbeit, es wird dann leider nicht entlohnt. Ich nehme an, dass es wohl daran lag, dass ich den Schulmädchenreport erwähnt habe und dann auch diese Nackedei-Poster, wobei ich extra die Brüste geschwärzt hatte. Aber das war vielleicht dann doch noch zu viel nackte Haut.
Auf jeden Fall, schaut es euch an, es ist ungefähr, ich glaube, 24 Minuten lang um die Frage, warum deutscher Film denn nicht so gut ist und was die Gründe dafür sind. Und es ist kein Hau-drauf-Video, wie wir es vielleicht hier öfter im Podcast schon gemacht haben inhaltlich, sondern eins, das wirklich so die Gründe und an verschiedenen Ecken anpackt. Und ich habe selbst geguckt und ich saß so da und meinte, das ist richtig gut aufbereitet und habe das ja gleich sofort noch geschrieben und am nächsten Tag mit dir drüber geredet. Also richtig gutes Video und da sieht man mal wieder, Qualität kann sich durchsetzen. Das erklärt, warum ich so wenig Klicks habe.
Das könntest du ja auch. Also ich meine, im Grunde ist es ja nur Rechercheaufwand. Das war besonders bei dem...
Ich glaube, ich gucke so ein Video und denke dann wirklich, bin ich zu faul für.
Ich habe den Text letztes Jahr begonnen nach Manta Manta 2. Eigentlich wollte ich das da schon bringen. Habe dann aber, als ich auf dieses ganze Förderding gekommen bin, dachte ich so, oh, das ist so komplex alles. Und weil es auf Länderebene, Bundesebene und es ist mir nie so richtig klar geworden, auch in der Recherche, wie greift denn das jetzt wirklich alles ineinander? Weil ich wusste so, da muss ich mich dann wirklich reinhauen. Und deswegen habe ich dann in den letzten Wochen auch übelst viel gelesen und andere Podcasts gehört und Interviews mit Leuten, die sich mit dem Fördersystem auskennen, damit ich selber auch so ein bisschen dieses Bild bekomme, weil ganz vieles ist halt irgendwo in irgendwelchen Paragraphen versteckt oder auf den öffentlichen Seiten, aber es gibt ja dann so viele Förderanstalten und mittlerweile auch schon viele, viele nicht mehr. Also ich hatte zum Beispiel diese eine Deutschland-Übersichtskarte, wo ich dann die ganzen Medienanstalten auf Bundesebene reingeschrieben habe und dann meinten Leute, ja, nee, die gibt's nicht mehr oder die fördert gar nicht und dabei war die auf den offiziellen Seiten, wurde die ausgeschrieben. Also es war echt so ein Puzzle und da muss ich auch sagen, ich habe allein 3 Tage dran geschrieben und dann am Montag 16 Stunden geschnitten bis in die Nacht um 4 Uhr und habe im Grunde kein Ostern gehabt. Hätte ich Förderung, ja. Und dann am Ende kriegst du kein Geld. Das ist richtig.
Wenn du das jetzt einen 24-minütigen Kulturbeitrag erschaffen, das ist doch förderfähig.
Ja, ja. Ey, super viele Kommentare, da habe ich mich sehr gefreut. Natürlich endlos viele von denen, die sagten, ja, aber es gibt doch auch deutsche Filme. Damals, Die Welle war doch gar nicht schlecht. Und
wo ich mitgespielt hätte? Aber dann nicht habe.
Aber nicht hast, ja. Und dann wäre der Film vielleicht eines der großen Meisterwerke. Und dann gab es Leute, die sich beschwert haben, warum hast du nicht über die 90er gesprochen? Warum hast du nicht über die DDR gesprochen? Die DDR war zum Beispiel erst drin. Ich habe auch das Boot ursprünglich noch erwähnt gehabt. Also die Rohfassung war, glaube ich, 40 Minuten lang. Und dann habe ich halt runtergeschnitten. Weil
machst du einen Director's Cut?
Ja.
Zweitauswertung. Nimmst den Mädchenreport raus und Director's Cut.
Könnte man tatsächlich machen, wird dann halt nicht mehr in der...
Guck mal, ich denke für dich in Urlaubsgeld.
Ja.
Da denke ich für dich.
Danke, danke. Viele Leute aus der Branche haben sich aber gemeldet, also viele Filmschaffende. Und was ich erstaunlich fand, war, dass normalerweise hast du so eine Balance aus Leuten, die sagen, ja, stimmt. Und dann gibt es halt die, die sagen, nee, folgende Beispiele oder die dir dann aufzeigen, dass es anders wäre. Aber es haben sich Kinobetreiber gemeldet, es haben sich Filmschaffende, es haben sich Regisseure, Kleinstkünstler, Schauspieler, alle haben irgendwie dasselbe gesagt. Und wie ich schon angedeutet habe, selbst Uwe Boll hat in seinem Podcast, Blasberg und Boll, hat mich ein Zuschauer darauf hingewiesen, hat gesagt, ey, ich habe da dieses Video von diesem Typen von YouTube geguckt und fühlte sich dann bestätigt in seiner eigenen Meinung, denn der schimpft ja auch seit geraumer Zeit gegen das Fördersystem. Das fand ich irgendwie interessant, dass ich da auch offenbar Nerven mitgetroffen habe und es gar nicht so häufig kam, dass Leute gesagt haben, nee, das stimmt alles nicht, sie sehen das ganz anders, sondern es wird schon wirklich so wahrgenommen. Und jeder hat so seine eigenen Gründe, also viele haben sich über Schauspieler aufgeregt, also das habe ich sehr, sehr häufig gelesen von Leuten, die meinten, eines der großen Probleme ist, dass Deutschland viele Theaterbühnen hat und diese Theaterschauspieler gehen dann ins Kino.
Ich habe halt wieder ein Beispiel mitgebracht, wo ich auch beim Spiel immer wieder denke, was soll das?
Naja. Und das haben wir ja hier häufig schon besprochen, dass sich das immer unnatürlich anfühlt. Dazu kommen dann die Drehbücher, die sind ganz häufig so geschrieben, dass die Dialoge einfach unnatürlich wirken, ne? Und Intonation natürlich, die Schauspieler müssen leider auch oft Sachen sagen, die echt nicht cool sind. Ich meine, gibt es nicht nur hier, dieser Tage ging gerade erst in den USA die Story durch die Medien, dass Robert Downey Jr. wohl am Iron Man Set ganz häufig gesagt hat, nee, das sage ich nicht. Und dann die ganzen Dialoge umgeschrieben hat. Und die sind ja heute Kult, ne? Also das muss manchmal auch so ein Prozess sein, aber in Deutschland findet der ja in der Regel gar nicht statt. Ne? Du hast dann halt so Leute, ich habe mir den Hotel Matze Podcast angehört mit Til Schweiger.
Die 3,5 Stunden?
Da habe ich mir komplett angehört.
Lohnen die sich?
Ich finde ja, weil es spannend ist, dieses Gespräch. Es ist man hört da vieles über Til Schweigers Vergangenheit, auch über diesen Skandal letztes Jahr. Und der Matze, der hat schöne Fragen gestellt. Und du merkst, dass der hat immer die richtigen Fragen gestellt, aber Til Schweiger wollte die Antworten nicht liefern. Also gerade wenn es so um Suchtproblematiken geht, das verharmlost er auch. Es ging dann um den Machtmissbrauch am Set, der ihm vorgeworfen wurde. Und das hat er alles im Grunde von sich gewiesen. Er hat dann so ein paar Sachen gesagt, ja, das stimmt, aber du merkst, er ist so gar nicht reflektiert. Und das war so ein bisschen schwierig, sich anzuhören, weil Matze sichtlich auch zu ackern hat. Also es gibt immer wieder Fragen, wo er dann sagt, ey, wie ist es mit dem Selbstwert? Und Til Schweiger sagt, was meinst du denn jetzt damit? So, und Matze ist dann direkt so, hoffentlich nicht Falsches gesagt und reformuliert das Ganze dann nochmal.
Ja gut, man kann ja davon ausgehen, nachdem was da Manta mal der 2-Set passiert sein soll, dass er dann spätestens mal der Punkt ist, wo man sich eine professionelle Hilfe sucht.
Ja.
Und dann ist natürlich Selbstwert ein Stichwort, auf das man wahrscheinlich sehr lange sollte reden können.
Ja, ja. Er widerspricht sich auch in einer Tour. Also es ist ein einziges Psychogramm, was, wenn man sich auch ein bisschen mit Psychologie auskennt, kann man schön dechiffrieren, was bei ihm tatsächlich für Probleme vorliegen. Aber das werde ich jetzt hier nicht tun, weil das ist dann auch Ferndiagnostik. So, ich habe mir einfach meine eigenen Schlüsse daraus gezogen. Es ist aber ein sehr spannendes Interview. Und Matze sagt da an einer Stelle, dass Nora Tschirner wohl gesagt haben soll, dass als sie in die USA gekommen ist, sie ganz überrascht gewesen ist. Ich glaube, es war Nora Tschirner, als sie da einen Film gedreht hat, dass es Proben zum Beispiel gab oder mehrere Takes. Ja, und mehrere Takes gibt es in Deutschland zwar auch, aber wir reden hier nicht von 30, 40, sondern von vielleicht 2 oder 3. So, und das ist halt auch einer der Gründe, warum hier, ne, wird schnell gedreht. Und es ist wahnsinnig viel gewesen, was die Leute geschrieben haben. Vom Color Grading bis zu, ist doch egal, soll der Film halt sterben, ich gucke das eh nicht. Und viele, die halt wirklich auch gesagt haben, ey, das geht weit zurück. Deswegen lohnt es sich tatsächlich fast mal die Kommentare zu lesen. Es sind aber 3500 mittlerweile. Ich kann die euch jetzt nicht alle wiedergeben.
Guck mal, neue Idee, die druckst du aus und dann bringen wir dir ins Buch raus.
Ja.
Für
schon wieder Monetarisierung.
Kindle 4,99 und Paperback 7,99 und Hardcover 11,99.
Schon alles genau durchgeplant. Ja, also danke nochmal für all diejenigen, die es geguckt haben. Danke auch an dein Lob. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Und ja, jetzt gucke ich mal, was ich als nächstes mache.
So, und damit an meinen Nachbarn André kurz Grüße, der sich immer aufregt, dass es so lange dauert, der jede Podcast-Folge hört, bis wir sagen,
herzlich
willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel.
Eine Sache möchten wir noch ganz kurz anmerken.
Nicht ganz kurz, ganz prägnant, prominent ganz, und das ist die wichtigste Sache, die jetzt im Kopf bleiben soll.
Genau, Leute, wir sind nämlich geil auf Preise. Nicht nur, Robert ist nicht nur geil auf Geld, sondern wir beide auch auf Preise und wir könnten dieses Mal einen
den
gewinnen.
Deutschen Podcastpreis. Also wir hätten eigentlich jedes Jahr gewinnen können.
Weißt du, einer,
wir
wo man, wo
haben
du,
uns einfach nur nie bemüht.
Genau, man muss den da nämlich einreichen und dann muss man seine eigene Community aktivieren. Und das war uns
ist
immer.
So oldschool.
Ja, das war uns nichts. So.
Aber jetzt, wo ihr so lange dabei seid.
Ich habe ja preismäßig auch schon alles erreicht,
deswegen,
nach zwei Webvideopreisen.
Ja, ich nix, aber das ist auch okay.
Ja. Ja. Das könnte dein erster werden. Und zwar in der Kategorie.
Ich habe einen deutschen Filmpreis.
Hast du?
Damals im Angesicht des Verbrechens wurde ausgezeichnet das gesamte Ensemble. Das gesamte Ensemble. Den Fernsehpreis.
Das ist so wie ein Kumpel, der neulich
das gesamte Ensemble. Okay. David, ich habe die Regeln nicht gemacht. Aber das war jetzt einfach nur für dich, weil ich mir nochmal was überlegt habe. Ich habe so Urkunden bestimmt.
Also wenn ihr möchtet, dann geht ihr auf www.deutscher-podcastpreis.de, deutscher-podcastpreis, und in der Kategorie Besten Unterhaltung könntet ihr, wenn ihr denn wolltet, unseren Podcast reinwählen. Und dann kann es sein, dass ihr demnächst nicht nur den Podcast 2 wie Pech und Schwafel, sondern den preisgekrönten Podcast 2 wie Pech und Schwafel.
Genau, von euch preisgekrönt.
Von euch im Grunde.
Und wenn ihr EVPN benutzt, könnt ihr euch immer wieder neu einwählen und dann immer wieder neu voten. Unser Cutter nickt fleißig, das wäre eine gute Idee. Also lasst die Maschinerie anlaufen.
Selbst wenn wir illegal gewinnen, haben wir trotzdem gewonnen.
Ach,
Sieg
klar.
Ist Sieg, sage ich immer.
Hallo, Donald Trump-Style. So.
Und noch politisch gewonnen. Okay, es kann nicht besser laufen.
Danke für euren Support.
Da könnten wir den auch in der Kategorie Politik jetzt einreichen.
Ja, finde ich auch.
Finde ich schon.
Ja, danke für eure Unterstützung.
Heute kommt der Joker-Trailer.
Ihr
hört den Podcast ja wahrscheinlich.
Toller Trailer,
ihr
oder?
Ihr hört den auf jeden Fall Donnerstag. Jeder, der nach Donnerstag hört, ist kein wirklicher Fan. Schmutz. Okay, Schmutz. Alles klar, ist Schmutz. Und dann ist der Trailer schon 2 Tage raus. Ich erhoffe mir, dass der mich mehr abholt als der erste Teil.
Der Film wird wohl auf jeden Fall freizügiger und weniger verstörend.
Ja.
Ich habe mir gestern im Zuge der Filmnews mal die Begründung der MPAA angeschaut für die Alterseinstufung. Die ist wieder R-rated, logisch.
Genau. Und aber es gibt Nacktheit, Full
genau,
Frontal
Nudity. Genau, es gibt. Und das hat sie ja schon mal gemacht in A Star is Born. Also wenn es sie ist, wenn es Lady Gaga ist, da gibt es ja auch diese eine Sequenz in der Badewanne.
Ja.
Aber vor allem, es ist nicht mehr disturbing behavior, es ist nicht mehr verstörendes Verhalten drin in der Begründung und es ist auch nicht mehr blutige, gewalttätige Darstellung, sondern bloß noch gewalttätige Darstellung. Dafür mehr Nacktheit und ja, wahrscheinlich auch Rumgefluche.
Na, dann ist ja alles gut, wenn es...
Also ich bin sehr gespannt. Ich fand, bei dem ersten Teil hatte ich immer schon vorneweg richtig gute Vibes und ich glaube jetzt, so mit so einem Oscar im Rücken, dem großen Budget und Lady Gaga hat eigentlich ein ganz gutes Händchen für die Parts, die sie da spielt. Ich bin wirklich gespannt. Ne? Da ziehe ich auch irgendwie so eine Parallele zu Amy Winehouse irgendwie, wenn ich sie so höre und sehe. Und als Harley Quinn hatte mir jetzt die Tage, ich rede gleich mal über Back to Black bestimmt und auch mal die Amy-Doku angeschaut. Hast du die damals gesehen?
Nee, meine Frau ist ja Riesenfan, aber ich nicht. Deswegen habe ich mir das nicht angeschaut.
Die Doku hat damals auch einen Oscar bekommen. Wenn man beides zusammenguckt, echt nicht so angenehm, ja, wie groß die Diskrepanz bei beiden Dingen ist.
Aber guck mal, wir sind gerade bei dem Thema, wenn wir schon über Amy Winehouse und große musikalische Künstlerinnen und Dokumentationen darüber sprechen, möchte ich dir gerne von einer weiteren Oscar-würdigen Dokumentation erzählen, nämlich, kennst du This Is Me Now? Jennifer Lopez hat sich letztes Jahr hingesetzt und gesagt so, ey Leute, ich will meine Geschichte erzählen. Das ist so...
Jenny from the Block Story? So?
Ja, ich habe eine Doku geguckt auf Netflix. Da gibt es auch This Is Me Now. Mhm. This Is Me Now ist im Grunde ein Vanity Project. Also reine Eitelkeit. Jemand versucht, sein Ego auf die Leinwand zu bringen. Es ist ein Musikvideofilm. Sie sagt in der Doku, die ich geguckt habe, mehrfach, nee, das ist kein Musikvideo, das ist ein Film. Aber halt so wie ein Musikvideo aufgebaut. Im Grunde vergleichbar mit dem, was Michael Jackson gemacht hat mit Moonwalker. Und nachdem ich diese Doku jetzt geguckt habe, muss ich sagen, Michael Jacksons Moonwalker ist nicht mehr die weirdeste, nicht mehr die narzisstischste und nicht mehr die einfältigste und fehlgeleitetste von diesen Musikvideo-Bio-Projects, die man so kennt, sondern das ist jetzt This Is Me Now. Und The Greatest Love Story Never Told ist die Doku dazu, die Jennifer Lopez auch noch gemacht hat. Die hat sich nämlich hingesetzt.
Das ist dann die Ben Affleck und sie Geschichte? Oder was?
Genau, so soll es eigentlich sein. Aber eigentlich geht es nur um sie. Es geht nur um sie. Also in der Doku vor allen Dingen. Sie erzählt natürlich in diesem Musikvideo-Ding, das habe ich mir nicht komplett angeguckt. Das mussten wir wirklich abbrechen. Nach 10 Minuten war der Ofen aus. Das war so scheiße, dass selbst Holly und Carly, die Jennifer Lopez-Fans sind, dass sie gesagt haben, das ist unmöglich. Sie sitzt dann vor Fat Joe, früher so ein Rapper gewesen, vor dem sitzt sie, der spielt ihren Therapeuten.
Die sind doch immer rumgerannt vorletztes Jahr beide. Carly und Todd, die haben gesungen, Marry Me,
dieser Film, genau. Und auch in diesem furchtbaren Shotgun Wedding musste ich mir angucken. Oder letztes Jahr diesen, hieß der The Mother oder Mother?
Ja, diesen Action-Verschnitt, den hast du ja auch im Podcast
auch
drüber
so
geredet.
Auch so kackig war.
Ich meine, sie hatte Hustle, das hat sie dann so nach vorne, hieß der Hustle?
Hustlers.
Hustlers. Der hat sie auf einmal so kurz wieder nach oben gedrückt und dann...
Der war aber auch Schrott. Also den fand ich auch unerträglich.
Ich glaube, sie funktioniert so vor allem so wie Shakira auch so im lateinamerikanischen Raum so gut. Und ich glaube, das ist so ihr
großer Ich glaube, die funktioniert
Markt,
gar nicht. Also ich hatte jetzt mal geguckt, weil sie hatte letztes Jahr 20 Millionen selbst in die Hand genommen. In der Doku sagt sie das auch mehrfach. Sie macht das jetzt mit ihrem eigenen Geld, weil sie findet keine Geldgeber. Denn sie erzählt eine so mutige Geschichte. Und sie selber ist auch so mutig, weil jemand, der sein eigenes Geld in die Hand nimmt, das gilt in Hollywood als Kardinalsverbrechen. Und deswegen würde auch keiner, sie fragt so ganz viele Top-Schauspieler auch an und andere Künstler, die alle absagen. Und dann guckt sie so in die Kamera und sagt, die haben bestimmt Angst, weil das ja in Hollywood verschrien ist. Aber ich bin mutig und ich hoffe, ich finde noch andere mutige Leute, die daran teilnehmen. Und wenn du mal
ihr Mann ist ein Oscar-Preisträger, weißt du wirklich, wie es in Hollywood läuft und der da wirklich um
künstlerischen Anspruch. Ja, und der ist die traurigste Figur in der ganzen Nummer, weil der, über den geht es ja wohl auch so ein bisschen, aber eigentlich auch nicht. Und in der Doku sitzt der dann halt immer da und muss auch ab und zu, ne, den hat sie dann ab und zu vor die Kamera gezerrt. Und dann sitzt er da mit so einem Blick, der immer so ein bisschen aussagt wie, boah, ich wäre jetzt gerade A, gerne ganz woanders und B, Hilfe, holt mich hier raus. Das wirkt alles so unfreiwillig. Und dazu zu gucken, wie sie vor der Kamera ständig weint, auch vor ihrem Team, weil sie gerade wieder eine tolle Idee hatte, aber die erinnert sie an ihr Leben und es war so hart und oh, ich wollte schreien, so schlimm war das. Und dann macht
innerhalb von 10 Minuten ist das passiert.
Dann versucht sie. Nee, so. Das ist die Doku, die Doku klar, haben wir durchgehalten. Klar, okay, die war wie so ein Autounfall. Okay, da konnten wir nicht abschalten. Okay. Aber dieses This is me now, worüber die Doku erzählt, also ich überschlage mich die ganze Zeit. Die hat letztes Jahr 20 Millionen in die Hand genommen, hat davon ein Album produziert, This is me now. Hat dann eine Tour geplant. Diese Tour, habe ich dieser Tage gelesen, die wurde jetzt schon umbenannt in die The Greatest Hits Tour, weil keiner hingeht. Die Leute kaufen keine Tickets und die Leute in den Kommentaren, die unter dem Artikel, den ich gelesen habe, schreiben alle, ja, aber war die jemals ein Ding? Jenny from the Bronx war zwar ganz nett, aber das ist es dann halt auch schon gewesen.
Also Let's Get Loud und so, das gab schon eine Zeit in die 2000er, wo die Stadien richtig voll gemacht hat.
Auf jeden Fall ist sie jetzt nur noch so ein Schatten ihrer selbst. Und als ich diese Doku auch so gesehen habe, sagte ich laut zu Carly, also der beste Film, den sie je gemacht hat, ist Anaconda. Und das sagt eine Menge über ihre Filmkarriere aus. Um den Gag zu bringen, eigentlich finde ich The Cell ist ihr bester Film. Den finde ich wirklich fantastisch. Und ich habe sowas wie Out of Sight von, wie heißt der, Steven Soderbergh, habe ich nicht gesehen. Deswegen alle Filme von ihr kenne ich nicht. Für mich ist The Cell ihr bester, aber dann hat die dieses Projekt halt gemacht und Ben Affleck sitzt halt da und muss da immer drin vorkommen und sagt, oh, ich bin so stolz auf sie und es ist kaum auszuhalten. Und die Leute, die This Is Me Now gesehen haben, also diesen Musikvideofilm, nicht nur die Doku, so wie ich, die sagen, das ist sogar noch schlimmer. Also ich kann euch raten, wenn ihr so mal so richtig viel Scheiße sehen möchtet, schaut euch The Greatest Love Story Never Told an. Das ist die erste Doku, der ich einen Stern gegeben habe, weil es wirklich kompletter Müll ist.
Ich habe die Woche einen Film 0,5 Sterne gegeben, das gab es noch nie. Aber rede ich auch gleich drüber. Komm, jetzt lass mich mal kurz über Back to Black was sagen.
Ja, gerne, mach das.
Ja, diese Woche startet das nächste musikalische Biopic. Was hatten wir? Wir hatten Rocketman, Bohemian Rhapsody, wir hatten Elvis, wir hatten dieses Jahr One Love, wir kriegen einen Michael Jackson Film. Jeremy Allen White wird Bruce Springsteen als nächstes.
Weird Al Jankovic.
Weird Al, das war ein richtig gutes Ding. Hier auch dieser Polka King, ne, theoretisch. Oh, kennst du nicht Polka King mit Jack Black? Sogar witzig.
Ja.
Auf jeden Fall Back to Black, nun Amy Winehouse. Wir erinnern uns, sie ist 2011 in diesem tragischen Club der 27er mit 27 Jahren verstorben. Und hast du noch so ein bisschen die Bilder von ihr im Kopf? Also ich wusste immer so Presse, Drogen, Alkohol. Ich wusste, die wollte eigentlich nie so diesen ganzen Pressetrubel, wunderschöne Stimme und liebt Musik. So, das wusste ich noch so ein bisschen. Und wenn man Back to Black anschaut, bekommst du auch hier von Regisseurin Sam Taylor Johnson, die Ehefrau von Aaron, hat den wunderbaren 50 Shades of Grey gemacht, macht diesen Film mit Marissa Abella in der Hauptrolle. Und du siehst Amy Winehouse von Teenager-Tagen, wie die in Camden, in London, ganz klein lebt und für sich quasi in ihrem Zimmer anfängt, immer so Songs zu schreiben, weil sie einfach Jazz mag. Sie mag Jazz und hat diese soulige Stimme und schon bei jedem Familientreffen am Anfang singt sie so mit. Aber du merkst so erst so, die Stimme klingt echt ein bisschen flach so. Ist sie komisch gecastet? Das ist halt nicht Amy Winehouse mit dieser fantastischen Stimme. Und dann geht dieser ganze Weg los. Erste Songs werden bekannt, sie unterschreibt ein Album, Daddy ist immer an ihrer Seite, der ist zwar geschieden von ihrer Mutter, aber ist immer da als beratender Manager, hilft ihr, wenn es darum geht, Touren zu planen, wie man vielleicht die Bühnen schon ein bisschen arrangiert. Dann lernt sie Blake später kennen, in einer Bar, fast schon romantisch, wie sie Billard spielen, ein bisschen einen über den Durst trinken, die erste umtriebene Nacht haben, er ab und zu manchmal morgens empfindet es als Rock'n'Roll, schon Kokain zu nehmen. Sie sagt so, nee, so eine Drogen will ich nie nehmen. Aber dann siehst du diese Abhängigkeit, die zwischen diesen beiden entsteht und so eine toxische Ebene, die im Grunde aufgeht, dass wenn einer von beiden weggeht, der andere sich komplett in den Alkohol, also Amy Winehouse immer in den Alkohol rausstürzt und irgendwann zu immer härteren Drogen greift und dann irgendwann auch natürlich in die Entzugsklinik geht und immer auf ihrem Leben basierend kommen diese Songs raus, ne? Also Back to Black ist quasi die Zeit, nachdem sie verlassen wurde, wieder zurück ins Dunkel getreten ist, der Titel, und Rehab erklärt sich ja von ganz alleine und wie es ist, verlassen zu werden. Im Grunde erzählt dieser Film diese Geschichte von einer Frau, der man wirklich glaubt, dass die Berühmtheit nicht im Fokus steht und bei der die Songs auch wirklich das Wichtigste sind. Und die Hauptdarstellerin macht das richtig gut. Je länger dieser Film geht, umso mehr kriegst du dieses richtige Bild von Amy Winehouse, wie sie dann später aussieht, wie abgemagert sie auch ist. Und die Stimme wandelt sich die ganze Zeit während des Films, wird immer größer. Und ich kam raus aus dem Film, dachte so, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht schlecht, aber da stimmt vielleicht was nicht. Ich wurde auch direkt danach im Gespräch so ein bisschen darauf hingewiesen, schau dir mal die Doku an. Und da habe ich mir Amy von 2015 angeschaut. Und dann wird es einem klar. Dieser Film hier ist gemacht von der Amy Winehouse Foundation, wo der Vater, glaube ich, vorstellig ist. Und im wahren Leben hat der Vater davor gewarnt, er soll nicht in die Entzugsklinik gehen. Ihr Freund Blake wollte unbedingt mit dahin, wo Ärzte in Interviews auch sagen, das ist völlig unverantwortlich, Paare zu therapieren. Der Vater hat sie, als er seine eigene Home-Reality-Show gemacht hat, in ihren schlechtesten, runtergekommensten, abgefucktesten Momenten vor die Kamera gezerrt, damit sie auch schön in seiner Sendung ist. Freunde mussten ihren Pass zerreißen, damit sie nicht gezwungen wird, vom Vater auf Welttournee zu gehen, weil sie am Boden war. Ärzte gesagt haben, noch einmal ein Drogending zu viel, die kriegt einen Herzinfarkt. Sie ist zu leicht, sie hat hier Bulimie, sie heißt alkoholabhängig, sie ist drogenabhängig. Und auch noch ihr Freund an der Seite, der auch versucht, sie ständig auszunutzen und der im Grunde ihr auch völlig egal ist und du dieses Gefühl hast von, die hatte echt richtig miese Leute um sich rum. Und dieser Film glorifiziert das ganz schön und macht aus dem Daddy jemanden, der so da ist, und wenn Daddy sagt, es ist richtig, dann ist es richtig, wird dann quasi diese Geschichte von Amy erzählt von einem Mädchen, die zu ihrem Vater aufschaut. Und also es gibt da echt so zwei Herzen in der Brust. Ich finde den musikalischen von der Ausstattung wirklich gelungen und die Hauptdarstellerin schmeißt sich da voll rein, aber das Bild von Amy Winehouse ist ein ganz anderes als das, was man von den Tabloids und so auch noch im Kopf hat, wie die Presse sich auf sie gestürzt hat und sie ja wirklich in den unschönsten, abgefucktesten Momenten auf der Straße vor ihrem Haus komplett übergriffig auch die dreckigsten Sachen gefragt worden ist. Und da hält der Film überall von Abstand und traut sich nicht, in diesen miesen Umgang der Medien mit ihr, aber auch innerhalb der engsten, vertrautesten umzugehen und wäscht sich da einen Ticken zu rein.
Also gibt es eigentlich keine Reibungspunkte oder?
Sie und Blake als Beziehung, sie tätowiert sich seinen Namen übers Herz. Ja, ziemlich früh denkst du, okay, ist ein bisschen viel, oder? Deinen Namen da übers Herz zu tätowieren. Er macht sich so, er macht sich so hinters Ohr. Und da darfst du dann rauslesen, wie unterschiedlich so die Wichtigkeit voneinander ist, ne? Ja, er geht dann auch zu seiner Ex lieber zurück. Und da merkst du so ein bisschen, was ist ihm wichtig, was ist nicht. Wie fängt er sogar da an, von zu reden im Gefängnis? Ich habe jetzt eingesehen, ich habe ein Drogenproblem. Und dann denkst du so, das wirkt alles so, keiner ist bei ihr. Und es geht dann irgendwie darum, ein bisschen von diesem Ruhm ab und von diesem Staub abzugreifen. Während dieses unsagbare Talent, ich meine, die hatte dann später, hatte ich sogar mal 5 Grammys gewonnen an einem Abend, was aus der geworden wäre, ne? Mit 27, was aus der geworden wäre, die klang mit 27, wo die Leute attestiert haben, Mann, du klingst wie jemanden, der am Ende seiner Karriere auf dem Höhepunkt steht, nach einem Leben lang. Es gibt in der Amy Winehouse-Doku auch eine Aufnahme, wo sie auf, ich glaube, Tony Bennett trifft und zusammen Aufnahmen dastehen vor einem großen Idol und sie quasi wie im Boden versinkt mit ihrer tollen Stimme, und das ist so viel Präsenz in dieser Doku, dass ich dachte, ja, da kommt der Film leider so gar nicht ran. Also ich kann nur empfehlen, beides im Doppel zu schauen. Der Film ist nicht schlecht, aber er scheint ganz schön weit weg von der Realität, ob die Doku jetzt die Realität widerspiegelt. Aber du siehst beim Film, in der Doku kommen die besten Freundinnen vor allem viel zu Wort, die viel nah dran waren und sie eigentlich davor beschützt haben, nicht schon noch früher zu sterben, glaube ich. So klingt es in der Doku. Mhm. Und die durften alle beim Film, wurden nicht konsultiert, nicht gefragt, alles außen vor gehalten. Okay. Und das ist natürlich so eine bittere Nummer, finde ich dann schon. Ja, das ist Back to Black, kommt diesen Donnerstag raus. Songs klingen wirklich super, die bekanntesten Sachen sind dabei, klar, weil Daddy hat die Rechte dran und ist mit in diesem Film involviert.
Kali ist ja glühende Verehrerin und ist so gar nicht interessiert. Und ich meinte dann so, hä, wie passt das zusammen? Du bist doch so ein großer Fan. Und sie meinte so, nee, also will sie nicht sehen, weil der Film wirkt schon von allem, was sie gesehen hat, nicht annähernd so, als würde er der Geschichte wirklich gerecht werden, aber als würde er auch der Figur, also der echten Frau, gerecht werden. Und sie meint, sie hat ja das Original, wenn sie sich zum Beispiel dann auch die Doku anguckt oder die Songs hört, dann bekommt sie ja Amy Winehouse. Sie braucht sich jetzt nicht irgendeinen gefakten Film angucken. Und das vielleicht eine kann sein, dass es auch bei anderen Fans so ist.
Also hochtragische Figur. Der Film, das halte ich wahrscheinlich am ehesten zugute, ist nicht schlecht, aber hat mich dazu verleitet, die Doku anzuschauen. Und die hat es dann, finde ich, auch in sich. Und nicht umsonst letztendlich mit dem Oscar ausgezeichnet worden. Ganz kurz noch als Erinnerung, welcher Film hat von mir 0,5 Sterne bekommen? Bei Letterboxd?
Du hast Blood and Honey gemacht. Ich würde fast vermuten, aber dein Thumbnail, du sahst da ungewöhnlich glücklich drauf aus. Ich habe mir das Video nur
weiß
nicht
angeguckt. Weiß ich nicht, Gina hat das immer so, nimmt das immer so.
Ich dachte so, fand er den jetzt sogar
ich fand
gut
den richtig
trashig?
Scheiße. Ich fand den richtig scheiße. Ah. Vielleicht hat sie den Moment genommen, wo ich feststelle, dass ich 4,99 für den Film bezahlt habe, mit diesem Video aber noch mehr verdienen werde und ich damit genauso glücklich bin wie die Macher von Winnie Pooh, die für nur $100,000, muss man sagen, ich glaube 5 oder 6 Millionen draus gemacht haben an den Kinokassen. Ja. Richtig mieser Scheißfilm. Ich meine, wir müssen sich aufarbeiten. Hast du den damals? Haben wir darüber jemals geredet im Podcast?
Ich glaube nicht. Ich habe den ja selber erst Ende des Jahres geguckt, weil ich den nachgeholt habe für die schlechtesten Liste.
Werden wir uns denn mit dem Pooniverse beschäftigen, was jetzt kommt? Hast du davon schon gehört?
Ja, ja, lass uns gerne. Also, weil diese Woche kam ja noch der Bambi-Trailer. Das können
den habe ich noch nicht geguckt. Ach, den hast du noch The nicht Reckoning. Geguckt? Ja, ich habe es nur gesehen. Sascha, dieses irre, arme BSE-anmutende Bild.
Was man definitiv sagen muss, das hatten die Macher von dem Pooh-Film ja schon angekündigt. Ich glaube, dieselben Leute hatten gleichzeitig auch noch angekündigt, dass sie alle diese Rechte, die verfallen sind, wir haben ja an anderer Stelle schon darüber gesprochen, ne, von Winnie Pooh oder auch von Bambi sind zum Teil die Urheberrechte verfallen. Und deswegen kann man mit diesen ursprünglichen Versionen Filme machen und Geschichten erzählen aus seiner eigenen. Und dann haben die ganz schnell gesagt, wir machen jetzt Horrorfilme. Da kam Winnie Pooh, Blood and Honey raus. Wir hatten Anfang des Jahres über Mickeys Mousetrap gesprochen. Und Bambi The Reckoning ist jetzt genauso wie Blood and Honey 2, der jetzt sogar, glaube ich, hier, ich hatte den bei Filmstarts auf der Kinoliste gesehen für Juni. Ich glaube, der startet sogar im Kino.
Nee, Bambi, ja.
Nee, Blood and Honey 2.
Der kommt doch schon am 25. April.
Ja, der kommt diesen Monat schon.
Ja, ich hatte, warte mal, das kriege ich schnell raus.
Ich hatte das, dachte Mai oder Juni.
Ich hatte das in den Film-News, dass der ganz überraschend vorgezogen wurde, 25. April.
Aha.
Der kommt jetzt, deswegen habe ich den jetzt auch besprochen, damit ich den Vorläufer quasi habe. Und das Pooh-Universe, es wird ja auch noch Peter Pan's Neverland Nightmare geben.
Echt, ja?
Ja, es gibt auch Pinocchio Unstrung. Und es wird ein Avengers-Konglomerat geben. Pooh-Universe Monsters Assemble.
Oha. Es klingt so wie was selbst bei Asylum, dieser Billigschmiede, die diese Fake-Filme da machen, selbst die würden bei sowas sagen, nee, das ist uns zu billig,
ja, aber ich
find's die gut. Idee.
Ich find's gut, da hab ich Bock drauf.
Ja, der Bambi The Reckoning-Trailer, nur um es kurz aufzugreifen, man sieht, dass da auch ein bisschen mehr Geld reingeschlüpft ist, weil hier bei Winnie Pooh sind die ganzen Tiere ja wirklich nur Typen, die eine ganz miese Maske aufhaben.
So ein Redneck-Horror-Streifen eigentlich.
Und bei Bambi The Reckoning haben sie einen Hirsch, der computeranimiert ist, sieht grausig aus, aber der schmeißt Autos um im Trailer. Das, der Money Shot im Trailer, dass das so ein ganzes Auto einfach durch die Gegend mit dem Geweih schmeißen kann, weil es offenbar auch super stark ist, dieser Hirsch. Sieht auf jeden Fall wertiger aus als das, was Winnie Pooh Blood and Honey gemacht hat. Ein Film, bei dem ich in meinem Jahresvideo gesagt hatte, das ist so ein bisschen so, als hätte man mit so einer Billigkamera ein paar Stripperinnen vor die Kamera gesetzt und dann eine ganz billige Maske bei Mask World geholt und dann hat jemand gesagt, los, go.
Ey, so ist Michael Myers entstanden insofern.
Nee.
Nein, nicht mal mit der ganz billigen Maske.
Ja, aber ja, das ist richtig, aber John Carpenter, der hat ja schon verstanden, wie man
ich
irgendwas...
Ich wollte auf die Maske
Die haben nichts verstanden hier. Das ist wirklich der ödeste Scheiß.
Ja, aber
Scheiß.
Wenn du da anfängst, kannst du dich ja nur nach oben entwickeln. Ich meine, ist eine Perspektive.
Ja.
Wir schauen. Wir haben aber auch zwei großartige Filme.
Du hast
Filme.
Jetzt gar nichts über den Film gesagt.
Ach so, der hat mir da auch nichts gesagt. Warum soll ich jetzt über so einen Scheiß noch großartig reden?
Dann lassen wir's.
Hab ein langes Video darüber gemacht, über wahnsinnig dumme, das ist halt einfach ein bisschen blutig, damit es FSK 18 hat. Mit Winnie the Pooh und dem 100-Morgenwald hat das ungefähr 3 Minuten zu tun. Und dann ist es einfach nur ein bisschen Torture-Porn und dann liegen da mal ein paar Wirbelsäulen rum oder ein Augapfel. Aber die Geschichte, das ist halt einfach gar nichts. Alle versuchen, vor Winnie the Pooh zu flüchten und der metzelt alles nieder, was geht. Wobei ich die Grundidee eigentlich mag, dass Christopher Robin abhaut, die verhungern fast. Erst fressen sie den Esel und dann fressen sie Menschen. Da bin ich grundsätzlich dabei von der Idee. Aber daraus haben sie einfach nichts gemacht. Ich bewundere am meisten an dem Film, dass sie nur mit $100,000 das hingekriegt haben, so eine Marge rauszuholen. Ich muss sagen, Respekt. Aber ansonsten...
Das muss man dazu sagen, das ist ein Riesenerfolg gewesen.
Ja.
Wir reden mal über den Film, der uns besser gefallen hat. Im Horrorgenre ausgerechnet, da hatten wir beide, glaube ich, nicht mit gerechnet. Weil wir aber auch beide, muss man dazu sagen, wir haben das Omen beide nicht geguckt. Ich kenne das Omen, weiß auch, dass es 4 Teile mittlerweile gibt, aber ich
habe... 3 und ein Remake, glaube ich, ne?
Nee, es gibt 4 Teile und ein Remake. Es gibt noch das Omen The Awakening oder so heißt der letzte. Okay. Ich habe immer gedacht, ich habe jetzt in den Jahren danach gefühlt immer so dieses Exorzisten-Ding gesehen, aber es ist ja nicht wirklich Exorzismus, muss man auch mal dazu sagen.
So okkulter Horror.
Ja, so okkulter Horror, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass da habe ich jetzt so viel gesehen und wahrscheinlich ist das so einer der ersten, die so sich so aus dem Fenster gelehnt haben in diese Richtung. Wahrscheinlich bekomme ich da nichts Neues zu sehen. Und jetzt, weil wir The First Omen beide richtig stark fanden, haben wir uns dann noch das Original Omen angeguckt. Aber ich glaube, wir fangen mal bei The First Omen an. Das ist nämlich das Prequel zu dem Film von 1976.
Erzählt wird die Geschichte von Margaret. Die geht von den USA nach Rom, ins Zentrum der katholischen Kirche, an einen Ort, wo ja, Kinder unterrichtet werden. Das ist so eine Art, ja, was ist das, ein eigener Konvent. Zu einer Zeit, nämlich 1971, als bereits die Gesellschaft sich so ein bisschen anfängt, auch so gegen die Kirche zu stellen. Und die Kirche das Problem hat, die verlieren ihre Jünger, ihre Gefolgschaft. Und da steht so ein bisschen die Frage im Raum, wie sichert man das denn, wenn das vielleicht nicht durch Liebe funktioniert in erster Linie? Und Margaret muss feststellen, an diesem Ort ist irgendwas komisch. Und manche Kinder oder ein Kind besonders wird auch irgendwie von den anderen fern abgehalten. Es passieren merkwürdige Dinge, die wie so ein dunkler Schatten vor rauseilen und die Frage ist, was machen die an diesem Ort, bis ihr jemand eröffnet, es gibt die eine Kirche, aber es gibt auch die andere Kirche. Vielleicht behalte ich das als Teaser im gröbsten mal erstmal so für den Inhalt. Startet diese Woche der Film und beginnt, wie ich schon finde, schon ganz am Anfang siehst du einen Shot, wie sich vor einer Kirche unterhalten wird. Und der erste Establishing-Shot zum Beispiel ist nicht wie heutzutage von oben irgendwie eine Drohne, die langsam fliegt, sondern ist eine Kranfahrt, die so hochfährt. Und dann merkt ihr schon seit diesem nicht nur körnigen Look und bei dem Film, ich glaube, ich hatte irgendwo gelesen, dass sie auch alte Optiken verwenden aus den 70ern, wird ganz viel mit so Schwenks und Zooms und Kamerafahrten gearbeitet, um diesen Film wirklich so aussehen zu lassen, als wäre das ein Film, der in die Zeit der 70er gehört, dort vielleicht auch total gemacht wurde. Zuletzt hatten wir das bei Hilf mir auf die Sprünge, Paul Giamatti, The Holdovers, ein Film, der so gut wie aus so einer Zeit aussah. Und macht dir von Anfang an irgendwie klar, schon mit einer Art und Weise, wie es dann zu einem Unfall kommt, dass ich dachte, oh, das hockt mich irgendwie. Irgendwie sind das so ganz eigene Visionen von Unfällen und Bildern und ein Film, der ganz weit damit auskommt, nicht auf Jumpscares. Es gibt ein, zwei Mal irgendwas kurz, so was ein bisschen an eine Jumpscare-Richtung geht, aber eigentlich hat Akasha Stevenson, deren Langfilmdebüt das ist, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, einen richtig feinen Blick für Bilder, die irgendwie schaurig sind, dass wenn man zu lange hinguckt, so habe ich es gesagt, man das Gefühl hat, da guckt was zurück. Und das fand ich, als ich dann das Omen danach gesehen habe, sie hat immer im Blick gehabt, kann man beide Filme hintereinander gucken und die Geschichte von einem Kind, um das es in der Omen-Reihe geht, hatte ich das Gefühl, sie erweist diesem Originalfilm auch noch die Ehre, indem sie bestimmte Situationen nachstellt, aber ihre eigene Art noch damit reinbringt. Ey, richtig gutes Ding mit einem ganz originellen Look auf Situation und vor allem 2, 3 Bilder, wo ich glaube, die bleiben uns im Kopf. Also eins ganz bestimmt, wo wir alle im Saal so ein bisschen durchgeatmet haben und dachten, ei.
Da dachte ich so, das ist neu. Das kann ich nicht.
Nur das Bild selbst, sondern der Aufbau dahin, wo sie so ganz da lang lanciert, dass du etwas nicht siehst und dann fällt der Ton weg, die Kamera wählt das Profil und nimmt sich ganz genüsslich die Zeit, das zu zeigen.
Ja, man muss sagen, der Film ist nicht gruselig, das hatte ich nie das Gefühl, aber er hat immer eine schöne Stimmung. Die große Überraschung, ich glaube, dir wird es eh nicht gegangen sein, ist ja bei einem Film, der das erste Omen heißt, vermutet man dann, ja, typisches Cash Grab. Ne? Man erzählt eine Vorgeschichte zu einem Film, brauchte man da eine Vorgeschichte? Und ich muss jetzt auch sagen, obwohl ich ein Verehrer dieses Filmes hier bin, nee, brauchte man nicht. Ich finde nicht, dass sie hier Perspektiven haben, wo man hinterher sagen kann, das musste ich jetzt noch wissen oder das bringt eine ganz neue Dimension da rein, gar nicht. Es ist einfach nur random die Vorgeschichte zu dem, was passiert. Aber es geht, ne, mit Damien hat es hier nichts zu tun, der ja der Satansbraten quasi im ersten Omen ist und dessen Figur und der Name, das ist ja auch in der Popkultur hat sich das so ein bisschen verankert.
Fun Fact, meine Frau ist nur 1,5 Stunden vor dieser Uhrzeit geboren, ne?
Ja?
5.6. 22 Uhr, 40, ich glaube 42. Die ist nur ungefähr 70, 75 Minuten weg vor Mitternacht, 6.6.
Wir heiraten jetzt am 6.6. Aber nicht um 6 Uhr. Ja, und da war ich so, krass, damit habe ich nicht gerechnet. Also der Film, wie du schon sagst, er hat immer wieder Einstellungen, die ich toll finde. Es gibt eine zum Beispiel, das ist so ein Bild, das immer wieder kommt. Spinnen kommen hier häufig drin vor. Aber eher so, ne, sie ist, man kann jetzt nicht sagen, dass eine große Spinne aus der Ecke springt, sondern die Kamera fährt manchmal einfach auch über die Haut der Protagonistin und dann zeigt sie so in ganz großen Detailaufnahmen Haare oder eine Spinne. Und ich dachte so, das ist so viel Mühe in ganz viele Einstellungen geflossen. Und diese Wertigkeit zieht sich auch weiter. Sie haben da auch offenbar ein bisschen Geld in die Hand genommen. Es gibt zum Beispiel so in Rom so Massenszenen. Das spielt nämlich zu einer Zeit, da ist gerade so ein Studentenaufstand und auf so einem großen Platz knallen dann die Polizei und die Studenten miteinander zusammen. Und das hätten sie nicht ins Drehbuch schreiben müssen. Das ist nicht notwendig gewesen, weil du ja hier nichts remakes. Das heißt, du musst diese Szene nicht drin haben. Aber sie haben es gemacht, weil sie, glaube ich, auch eine gewisse Größe haben wollten. Und dadurch hatte ich das Gefühl, endlich ist da mal wieder einer dieser Horrorfilme, die nicht einfach nur sich ein Kloster ausleihen für 4 Wochen und dann sagen so, hier haben wir 11 Nonnenkostüme, die tauschen wir und teilen wir alle untereinander, damit die Kosten nicht zu hoch sind. Und irgendwann ist der Film aus, weil wir halt ansonsten nur flackernde Lichter drin haben.
Auch das zu brechen zum Beispiel mit dem Überthema Nachtleben zum Beispiel und damit eigentlich mal voll auszubrechen aus dem, was man kennt für Regeln aus dieser Welt.
Weil es auch darum geht, ne, um den Glauben zu hinterfragen oder diese Glaubenstreue und dadurch auch so ein bisschen diese Nonne, ne, die Hauptfigur, Nell Tiger Free heißt sie, glaube ich, auf den Prüfstand zu stellen.
Richtig gut spielt sie, das muss man
sagen. Ja, also, und ne, ich habe es in meiner Review auch gesagt, ist, in allen Belangen wischt das mit Immaculate, der ja nun wirklich nur ein paar Wochen hinter uns liegt, nee, diese Woche sogar gestartet ist. Da muss ich sagen, also die Schauspielleistung ist besser.
Wisch den Boden auf, wolltest du sagen.
Wisch den Boden auf, genau. Die Schauspielleistung ist besser, die Inszenierung ist besser. Auch die Musik, die hat mir besonders gut gefallen. Ne? Das Original ist ja Oscar prämiert. Jerry Goldsmith hatte dafür einen Oscar gewonnen.
Seinen einzigen Oscar gewonnen.
Genau, was auch ein bisschen crazy ist, dass der Mann nicht mehr abgeräumt hat. Und ich finde, dass die Musik jetzt hier schön daran erinnert, aber eigene Akzente setzt. Und es ist generell das, was dieser Film macht. Er erinnert an das Original, setzt eigene Akzente, pflichtet dem gar nichts bei. Also wenn ihr jetzt da sagt, so wow, ich wollte schon immer wissen, was ist wohl passiert vor der Geburt von Damien, dann ist das ein Film für euch. Aber ich glaube nicht, dass diese Frage aufgekommen ist. Aber bei uns ist es schon so gewesen, dass wir hinterher rauskamen und dachten, oh, jetzt müssen wir mal das Omen gucken und haben dann beide jetzt übers Wochenende den ersten Teil nachgeholt. Und ich muss sagen, ich fand den mega. Der war richtig toll.
Ich mag aber das Prequel einfach noch ein bisschen mehr.
Ja. Nee, ich fand das Original ein bisschen besser, muss ich sagen. Das war schön rund von Richard Donner inszeniert, der ja zum Beispiel auch Superman gemacht hat. Das hat mich auch insofern überrascht, weil es für seiner Zeit fast ein bisschen voraus ist. Und
ja, das ist so ein bisschen, vorher gab es dann den Exorzisten und sowas wie Rosemary's Baby. Mhm. Also so Kinder und Horror und Kirche und Dämonen. Das gab es dann schon so ein bisschen.
Ja.
Ne, wann das, auch die Fahrt mit der Junge fährt auf dem Dreirad. Ist Shining vorher? Shining ist da schon raus?
Ah, weiß ich nicht.
Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Nee, Shining ist erst Ende 70er. Oh, ich weiß nicht, aus dem Kopf von Kubrick.
Ja, aber 76 ist, also Omen war ja auch 76.
Ja, deswegen, ich habe so gefühlt, ja, war dann so, okay, wer hat sich da bei wem bedient? Also es gab ein Umfeld, aus dem heraus, oh Gott, Shining ist erst 80.
Ah ja, Filmexperte Robert Hofmann
dem,
und David
Heine. Bei dem wiederum dieser Film dann eher so ein bisschen hinten unterfiel, weil es sowas vorher schon gab. Und vor allem mit Exorzist, so ein Schocker, wo, glaube ich, vielleicht viele es in die Richtung versucht haben. Und dann der ist zwar Kult geworden, aber so richtig erfolgreich war er zum Start, glaube ich, nicht.
Ja, ich finde, der hat auch was Blockbusteriges. Es werden viel die Locations gewechselt und du merkst, es geht viel auch um Schock-Value.
Aber krasse Effekte, also ich meine, okay, der Film ist jetzt so alt, da kann man es benennen. Die Köpfungsszene, damit war ich kurz so, ja.
Ich habe auch mal in das Remake reingeguckt, da spielt die Hauptfigur.
2006, glaube
genau, hier, der Vater von Damien wird von Gregory Peck gespielt und im Remake ist es Liev Schreiber, der den spielt. Und die legendäre Köpfungssequenz, die ist so scheiße im direkten Vergleich, auch wie er da reagiert und die Kamera zoomt dann an sein Gesicht und wackelt. So, um so dieses, kennst du dieses Triggered-Meme, wo der ganze Bildschirm wackelt und und das haben die da einfach reproduziert, nicht weil sie das Meme reproduziert hätten, aber Gefühle werden nicht gespielt, sondern sie werden von der Kamera mit formuliert und das ist natürlich totaler Crap.
Ich glaube, was spannend sein könnte, ist noch, hatte ich so ein bisschen mitbekommen, Omen 3. Da spielt, glaube ich, Sam Neill,
genau,
den erwachsenen Damien.
Ja.
Ich glaub, also klingt für mich schon gespannt, weil ich Sam Neill einfach recht gerne
genau
sehe.
Genau, weil das muss man sagen, dieses Kind, das man im Verlauf des Films ganz schön scheiße finden wird, das wird noch eine ganze Weile am Leben sein und ganz viel Unfug treiben. Ich habe mir vorgenommen, die anderen Omen-Filme auch zu gucken. Aber es ist schön, dass ein Film, gerade ein Horrorfilm, an einem Genre, wo ich immer wieder sage, immer dasselbe, dass der das bei uns auch nochmal auslöst, dass wir sagen, nicht nur der war super, sondern wir haben Lust, uns auch andere Sachen anzugucken. Voll. Deswegen, für mich ist das die Überraschung bisher.
Geht ins Kino, kommt diese Woche raus und der hat, glaube ich, er läuft, also alle Omen-Sachen könnt ihr übrigens, kann mir vorstellen, dass viele sich so denken, okay, wo kann ich das sehen? Disney Plus, Leute. Ja, alles bei Disney Plus, genau. Weil das war alles Fox-Masse Fox. War und deswegen könnt ihr dort alles anschauen.
Ja, leider hast du es gelesen, in den USA ist der katastrophal gestartet. Den ja, will leider niemand sehen.
Weil auch, naja, viele gehen Godzilla Kong schauen, weil der so stark reinstartet.
Ja, der läuft sehr gut.
Ja, und hier werden sie auch Godzilla, Chantal. Aber wenn du Horror sehen willst, dann ist es echt ein Ding.
Ja.
Muss auch fairerweise sagen, ich finde, Horror ist noch das Genre, was am besten auch zu Hause funktioniert, so alleine im dunklen Raum. Ne? Da brauchst du nicht immer in dem Maße das Kino. Du hast mich aber noch, Themeswitch, auf einen ganz anderen Film aufmerksam gemacht, der richtig toll ist. Der ist schon letztes Jahr in den USA raus, aber erst Ende März auf Netflix veröffentlicht worden. Und der heißt, und jetzt schreibt lieber mit, Are You There, God? It's Me, Margaret. Nicht so ganz eingängig ins Ohr. Ja. Aber es ist ein richtig toller Film, auch in den 70er Jahren angesiedelt. Das ist so? Ja, ich glaube schon. Das ist so eine Coming-of-Age-Komödie mit so ein bisschen dramatischen Elementen. Es geht um ein Mädchen, die heißt Margaret, ist 11 Jahre alt und die kommt aus dem Sommercamp, als die Eltern ihr sagen, ey, wir ziehen um und zwar nach New Jersey. Jetzt muss man wissen, New Jersey liegt ringsrum um New York City, das heißt so wie Brandenburg und Berlin. Und ich dachte schon so, jetzt hab dich mal nicht so, ist ja nicht so weit, steigst in den Zug, bist du da. So, die Welt geht nicht unter. Für Margaret geht aber die Welt unter, weil der Papa hat eine Beförderung bekommen und dann hat sie auf einmal, wohnt sie in einem Haus mit einem Garten und dann ihre Nachbarin die Straße runter, Nancy Wheeler, kommt direkt auf sie zu und sagt so, du bist die Neue und so weiter, wir sollten Zeit miteinander verbringen. Und fast schon übergriffig wird die dann irgendwann einen Club gründen, in dem ist Margaret mit drin. Und dann versuchen sie vor allem, und das ist so dieses Thema, Schwelle zur Pubertät. Was da kommen da für Themen mit Jungs und mit, die Brüste müssen endlich wachsen und Menstruation. Es gibt dann so Szenen, wo sie nicht so tanzt, sondern wie so eine Aerobikübung mit Ausruf machen, damit die Brüste wachsen zu viert. Mhm. I must irgendwas
increase my bust
oder irgendwie, so. Und das klingt so weird, wenn ich das erzähle, weil es ist wahnsinnig schwer, über diesen Film zu erzählen, der aber total herzlich und schön ist. Und ich vorher merkte so als Junge ja früher, klar, wir hatten auch unsere Themen. Also ich weiß noch früher beim Fußball auch, ich habe so 9 Jahre Fußball gespielt, das heißt immer mit Jungen auch geduscht in der ganzen Zeit. Und dann guckst du dann schon, wenn dieses Alter so kommt, oh, wer kriegt jetzt hier so Schambehaarung, wer nicht, ist ein Thema gewesen. Sondern meinte ich zu Gina, ist das mit dem BH, wann trägt man BH, so ein großes Thema? Sie guckt mich an und sagt so, ja. Das ist ein Riesending. Und ich fand das irgendwie total spannend und schön und herzlich und ehrlich aufbereitet. Und dahinter gibt es ja noch so eine ganze Religionsthematikfrage mit den eigenen Eltern, wo aber Konflikte fallen gelassen werden, weil sich der Film auf dieses Mädchen konzentriert und nicht um die Probleme, die die Eltern haben.
Ich bin immer zu meiner Mama gegangen, hat sie mal zu mir gesagt, ich habe mich häufig beschwert, dass mein Pullermann noch so klein ist. Was kann ich tun? Bleibt das so? Was soll ich machen? Weil in der Dusche habe ich gesehen, die anderen haben schon viel größere Pullermänner. Und meine Mutter so, Junge, Mensch, das wird schon irgendwann. Und ich kann dir sagen, Robert,
es ist nie geworden.
Nee. Aber es ist tatsächlich so, das ist so ein Film, der mir auch sehr gefallen hatte. Wie hieß der? Eighth Grade fand ich damals auch sehr schön, weil der auf so eine ehrliche, herzliche Art und Weise diese wirklich, ne, diese ist ja eine traumatische Zeit für Kinder. Ne? Trauma muss ja nicht immer so was tief Verletzliches sein, sondern kann ja auch so ein großer Einschnitt im Leben sein. Und ich finde diese Schwelle, wo du plötzlich erwachsen wirst, dein Körper sich verändert, das macht mit Menschen total viel aus und wirft die auch oft so in Sinneskrisen. Und ich finde, das wird so schön porträtiert. Der ist mir ein bisschen zu verkitscht manchmal gewesen, der Film, aber er fängt sich dann wieder ganz schön. Es gibt so eine Szene, die spielt auf einer Toilette, wo es dann auch um Menstruation geht und die fand ich so berührend inszeniert, weil die Figuren auch sehr schön gezeichnet sind und für mich der große, das Ding in diesem Film sind die Kinderdarsteller, also dieser Mädchenclub.
Richtig gut.
Irre, also Margaret ist richtig toll, aber auch die Anführerin ist mega gut gespielt und ich denke so, ne, ich muss mich dann erinnern an so Reviews wie von Imaginary neulich, wo ich meinte, die Kinderdarstellerin ist idiotisch scheiße. Und dann sehe ich dann solche Leistungen und denke so, ja, das geht halt einfach auch. Ne? Wenn du dir die Zeit lässt und richtig gute Kinderdarsteller findest, dann bekommst du hinterher auch einen Film, der so viel besser ist. Und da sind die Spielen, die Erwachsenendarsteller, krass an die Wand in diesem
also
Film.
Also richtig, richtig feines Ding. Are You There, God? It's Me, Margaret. Guckt euch das Ding an. Ey, der ist auf keinen Netflix-Charts. Weil das einfach wieder viel zu, ich will nicht sagen cineastisch ist, aber einfach die breite Masse, glaube ich, nicht so massiv abholt und man wirklich hingucken muss. Man muss wirklich hingucken, um das zu fühlen. Und das ist ein richtig, richtig schöner Film. Wolltest du noch was sagen dazu?
Nö, im Grunde ist es das. Also ich finde, vielleicht kann man noch erwähnen, es geht auch noch um das Thema Glauben. Sie wächst nämlich in der Familie halb christlich, halb jüdisch, glaube ich, auf. Und sie, ne, und daher kommt der Titel des Films, sie betet zu Gott, ohne so richtig zu wissen.
Sie redet mit Gott. Beten, weil sie gar nicht sagen.
Ja, genau, sie redet mit Gott und hat auch so Zwiegespräche mit Gott, wo sie immer wieder sagt, Gott, ich weiß irgendwie gar nicht, auch ich weiß auch nicht, welche Religion ich jetzt eigentlich wählen soll. Was muss ich denn jetzt tun? Und auch das ist ein spannender Gedanke, weil das ist eine Frage, die in meiner Jugend zum Beispiel gar nicht aufkam, weil ich halt ohne religiösen Hintergrund aufgewachsen bin. Sind in Deutschland oder in Berlin, glaube ich, ja auch recht viele, aber du auch, ne?
Na, ich glaube, das hat auch noch mal mehr mit DDR und BND-Hintergrund
zu tun. Da ist das eben was ganz Natürliches in den USA und auch das funktioniert über weite Strecken schön unverkitscht und hat deswegen für mich.
Wobei ich noch einmal hier erwähnen möchte, die größte Beförderung meines Lebens hat in Verbindung mit Religion stattgefunden. Ich hatte Religionsunterricht in der Schule, weil ich mal wissen wollte, ich bin auch aktiv hin und meinte, ich würde das gerne machen.
Ja.
Und ich habe mich immer schon so ein bisschen auch für Theater und so Bühne und Schauspiel interessiert. Und in der ersten Klasse war ich bei Jesu Geburt beim Krippenspiel zu Weihnachten ein Schaf in der Herde.
Und da kam der große Moment.
Zweite Klasse.
Ja.
War ich Moses.
Ah.
Das Mann-Upgrade.
Ey, aber Robert, weißt du, was dann für dich das nächste Karrierelevel sein könnte? Hast du mitbekommen, die Passion von RTL wurde ja wieder verfilmt. Hast du denn das mitbekommen?
Wir haben, nachdem mein Manager eine Nachricht schickte mit, das geht gar nicht, Leute, guckt euch das an, das ist so schlimm, haben wir reingeschalten.
Ja.
Und das war wirklich schlimm.
Wir haben uns nur hinterher...
Also am Ende haben wir haben letzten 15 Minuten
Ich bekomme von sowas ja immer nichts mit. Hab's irgendwie durch Social Media reingespült bekommen und meine Frau meinte dann so, ja, ich habe gehört, Jimmy Blue Ochsenknecht spielt dieses Jahr Judas.
Ne, ja.
Und Ben Blümel, der dieses Engel leiden, Engel weinen, falls du das noch kennst, gesungen hatte, der spielt Jesus, Jenny Elvers ist eine Blinde und dann haben wir so Szenen gesehen, wie Jenny Elvers plötzlich wieder sehen kann. Es ist so ein Müll, es ist krass. Rainer
Kallmund.
Das
haben die, glaube ich, aber alles live da gebracht.
Ja,
ne?
Das ist, und auch jedes Jahr kriegen die einen Shitstorm vom Feinsten und ich glaube, RTL macht es genau deshalb.
Ach, das war jetzt in den anderen Jahren, gab es das auch, ja?
Das gab es mehrfach schon, ja. Das, und jedes Mal ist es so.
Ich würde sagen, nächstes Jahr, wir können ja überlegen, ob wir einen Partner finden, machen wir einen die Passion Watching im Zoopalast oder so.
Bitte nicht.
Ach nein, warum nicht?
Wir wollten das ja gucken, aber dann hätten wir irgendwie bei RTL Plus irgendwie zahlen müssen. Und ich habe gesagt, so, ich zahle doch kein
das
Geld
doch
für
nicht.
Diesen Shit. Also das mache ich auf keinen Fall.
Soll ich dir kurz mal wieder vom Nummer 1 der Seriencharts von Netflix berichten?
Also wenn du mich jetzt so fragst, dann nicht.
Weißt du, okay, dann nicht.
Sag.
Doch, was machen wir jetzt?
Nee, sag.
Crooks.
Ach, hast du reingeschaut?
Na, ich bin jetzt bei 4,5 von 8 Folgen.
Ja.
Ich gucke auch zu Ende.
Wir hatten ja neulich bei diesem Next on Netflix Event,
Crooks mit drin.
Hatten wir Crooks gesehen.
Und wichtig ist natürlich immer, dass sie in der Promo Frederik Lau und Kida Ramadan für die Promo verwenden, weil dann kriegen alle immer so 4-Blocks-Vibes. Ey, es ist Netflix-wertig produziert, aber die Geschichte ist halt wieder so anstrengend. Also bis jetzt, ich find's, sie schreien so viel. Warum müssen denn in deutschen Filmen und Serien Gangster immer schreien?
Das könnte ein Video sein,
Robert.
Das
ist doch kein Ausdruck. Wenn ich dir sagen würde, David, ich erwarte von dir, dass du pünktlich bist, dann sage ich nicht, David, ich erwarte von dir, dass du pünktlich bist. Dann schreie ich da nicht rum, weil dann denkst du, was willst du denn? Kannst du nicht mehr nehmen. Dann sage ich, David, komm pünktlich. Das bist du mir schuldig.
Ja. Wie der Pate.
Aber was ganz anderes. Ja, genau. Oder genau, ich sag, ey, komm noch einmal nicht pünktlich und du wirst sehen. Ja. So, whatever. Macht demonstriert man durch Ruhe und durch Argumente oder einfach, weil der andere weiß, mit dem möchte ich kein Problem haben. Und hier wird sich angeschrien. Es geht um eine Münze, die wird geklaut. Und dann geht's einmal um Clankriminalität. Eine Wiener Untergrund-Gangstergruppe, die relativ viel Reichtum hat. Diese Münze, die anscheinend dem einen gehört, dem anderen, der viel hinterherjagt. Frederik Lau spielt einen ehemaligen Knacki und anscheinend Safe-Aufbrecher, der aber inzwischen in einer glücklichen neuen Familie ist, aber in diese alten Sachen zurückgeholt wird, weil er der Einzige ist, der bestimmt einen Safe knacken kann. Und deswegen muss er die Serie lang seine Familie beschützen, der man auf den Fersen ist, während diese Wiener-Sache, diese Leute, die nach Berlin kommen, wo man eigentlich niemals hin sollte, weil dieser Clan da regiert, sich mit ihm vermischen. Und dann gibt es nochmal Intrigen unterhalb der Hierarchien. Und das habe ich jetzt bis 4,5 Folgen raus. Viel Angeschreie, netter Look, ziemlich viel Rumgeballere, aber auch so Polizisten und so, die ganze Zeit immer nur so rumschreien und keiner bleibt mal irgendwie locker und entspannt und das ist irgendwie so alles, was ich nicht so sehr mag an deutschen Filmen und Serien, findet sich da jetzt halt quasi wieder in so einem schönen Netflix-Look. Wenn es mal ein bisschen ruhiger wird, dann gibt es mal so kleine Momente, aber jetzt bin ich auf einem knackigen 5 oder 4,5 Punkte-Kurs von 10. Also ich finde es nicht besonders dolle, zumal diese Sache, glaube ich, seit einem Jahr schon angekündigt wird, dass sie kommen wird auf Netflix, aber hat es natürlich auf Platz 1 der Seriencharts geschafft.
Ja.
Aber wir haben ja auch ein gefühltes Sommerloch, weil jetzt wir im April hier über 25 Grad haben in Deutschland. Habe ich dir von Crooks erzählt, aber apropos deutsche Serien, David.
Ja.
Worüber wollten wir noch kurz ein bisschen sprechen zum Abschluss?
Wir wollten noch mal, weil das kam in meinen Kommentaren relativ häufig vor, dass Leute geschrieben haben, jetzt sag doch mal, was sind deine 10 liebsten deutschen Filme, um nicht nur zu meckern, da kann man doch auch mal so eine Liste machen. Ja. Und ich habe auf YouTube keine Lust, das zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wäre jetzt im Anschluss aber richtig knaller Reichweite.
Weiß ich nicht. Nee, habe ich keine Lust. Habe ich wirklich keine Lust. Aber hier im Podcast drüber schnacken,
können wir machen.
Habe ich Interesse, weil...
Soll ich erstmal Dinge beichten, die ich gar nicht mehr im Kopf habe, die aber als... Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Nee, ich wollte nur noch sagen, dass wir vorher auch gesagt haben, wir reden jetzt nicht über unsere liebsten deutschen Filme, sondern auch solche, die uns mitgeprägt haben.
Ja.
Mit denen wir aufgewachsen sind.
Sei andersrum, das habe ich David gefragt in der Sprachnachricht und habe nie eine Antwort erhalten. Auf diese Frage.
Ach so, ich dachte, das wäre eine Aussage gewesen.
So funktioniert bei uns Absprechen.
Ja.
Ja, weil ich merkte so ein bisschen bei dieser Liste, ehrlicherweise so guilty, hatte ich das Gefühl, ja, du musst jetzt ja Sonnenallee oder die Blechtrommel oder der Himmel über Berlin oder das Boot oder der Untergang oder, weiß ich nicht, gut bei Lenin sagen, aber die bedeuten mir ehrlicherweise alle nicht so viel, die Filme, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und da fange ich mal an. Bei einem Film, den du sicherlich auch auf der Liste hast. Als Kind weiß ich noch, ich war immer wahnsinnig beeindruckt und habe den auch ganz oft gesehen. Und bis heute immer noch, wenn ich Moor sehe, und ich gehe mit Cooper ja ganz oft am Sumpf lang bei uns in den Wäldern, stelle ich mir immer noch vor, wie das Pferd da drin steckt. Und
die unendliche Geschichte.
Und Stern wird die unendliche Geschichte. Ein Junge, der quasi gemobbt wird, in ein Antiquariat flieht und an einem alten Buch blättert und eine große Geschichte über die kindliche Kaiserin, Fucho als Drache, ein Orakel und Morla, die weiße Schnecke. Immer wenn jemand besonders doll zum Niesen ausholt, habe ich bis heute dieses Gesicht von Morla mit... Und ich mochte es auch bis zum dritten Teil. Ich fand dann zum Beispiel den Steinbeißer und sein Kind auch immer noch super coole Figuren, ehrlicherweise. Also die unendliche Geschichte sollte man, glaube ich, gesehen haben. Bekommt ein Remake, hast du mitbekommen?
Ja, ganz schlimm, finde ich als Idee leider. Weil der Film funktioniert tatsächlich heute noch, wie ich finde. Ich gucke den ja immer mal. Zuletzt habe ich ihn zu Weihnachten vor 2 Jahren gesehen. Wenn der hier in Berlin aufgeführt wird im Kino, gucke ich den. Weil es einfach nur toll ist. Bei uns ist das nichts. Das ist ja der große Gegner. Das Nichts verschlingt da. Dieses Zauberreich ist bei uns ein geflügeltes Wort, wenn wir über Filme sprechen. Carly sagt dann häufig so, wenn das Nichts einen Film geschrieben hätte und alle Ideen da reingepackt hätte, dann ist es das. Deswegen reden wir da häufig ja. Wolfgang Petersen hatte den gemacht, der ja dann später in die USA gegangen ist und vorher noch einen anderen Film gemacht hat. Vielleicht, um kurz die unendliche Geschichte abzuschließen, für mich ist das
jetzt, ist ja unendlich.
Das ist der Film, den ich am häufigsten im Kino gesehen habe.
Ja, ne? Das hast du
nicht. Wolfgang Petersen hatte auch Das Boot gemacht, wurde bei mir in den Kommentaren viel, viel, viel genannt. Und klar, das ist ja kein richtiger Film, sondern ist damals im TV als Mehrteiler gelaufen. Und wurde dann später so zu so einer kürzeren Fassung nochmal zusammengeschnitten. Da gibt es dann unterschiedlichste Versionen. Im Grunde jeder, der da zu sehen ist in diesem U-Boot, von Jürgen Prochnow über, Heiner Lauterbach ist, glaube ich, dabei gewesen. Martin Semmelrogge ist dabei gewesen. Ich glaube auch Uwe Ochsenknecht.
Herbert Grönemeyer doch auch, ne?
Ja, genau. Alles Stars geworden. Ne? Also das war ein richtiger Event. Und es ist einer der wenigen Filme, der in den USA bis heute...
Das hätte man spannenderweise mal in dem Video noch, oder beziehungsweise was mir gerade einfällt,
ganz viele Leute haben mir geschrieben, das hätte man noch machen.
Es gab doch Event-TV, es gab doch mal so die Brücke und die Flut. Es gab doch mal so diese Event-Fernsehmehrteiler, die richtig aufwendig. Gibt es auch nicht mehr, oder?
Nicht so wirklich. Nee. Aber ich.
Auch so unsere Mütter, unsere Väter, so eine ganz
coole. Ich hatte ursprünglich noch überlegt, ob ich noch einen Teil über, weil das Fernsehen ja ganz viel mitgemischt hat. Heute sind die Öffentlich-Rechtlichen ja viele Produzenten, aber was zum Beispiel völlig verschwunden ist, die Privaten haben ja früher auch produziert.
Naja, das waren ja so oft, RTL waren auch so die Brücke und so.
Ja. Oder selbst so High Alarm auf Mallorca und ProSieben hat ganz viel auch produziert, machen die auch nicht mehr. Ja. Ne, das ist tatsächlich echt dramatisch. Dass,
naja, also, weil auch die Werbeeinnahmen immer weniger werden.
Ja, und die Zahlen, die Zuschauerzahlen werden schlechter. ProSieben
hat ja den Sonntagsblockbuster für American Football abgeschafft und setzt dann eher auf Shows.
Ja?
Ja, schon letztes Jahr, glaube ich, haben sie den Blockbuster abgesetzt.
Ich gucke ja gar kein deutsches Fernsehen mehr, deswegen kriege ich das kaum noch mit. Aber es ist dieses Problem um den deutschen Film ist sehr viel breiter. Deswegen sage ich auch im Video, dass ne, man muss dann irgendwann eine Grenze setzen. Und viele hatten so bei dieser historischen Aufarbeitung gesagt, das hätte man noch viel länger machen können und das hätte man noch machen können. Das Ding ist, es ging mir ja ganz konkret darum zu fragen, warum ist es so und nicht zu erklären, was war auch schon, was war auch mal gut
oder
was war auch mal.
Aber sicherlich ein eigenes Thema darüber zu reden, wo wandert denn das hin? Weil wenn du dir Disney anschaust, die ja zum Beispiel gemacht haben, Deutsches Haus als Serie zuletzt oder diese Geschichte um den ersten schwarzen Polizisten, jetzt fällt mir der Titel nicht ein. Weißt du das noch? Nee, weißt du nicht mehr.
Nee.
Ja, oder auf Netflix hast du jetzt eben Crooks oder Das Signal in den letzten Wochen. Das sind eben dann, oder Cleo. Das waren halt alles in die Streamer. Okay, welchen Film wolltest du sagen? Wolfgang, achso, du hast das Boot? War das gerade deine Nennung?
Genau, das war das Boot.
Okay, jetzt möchte ich mal, ich sag mal nicht Guilty Pleasure. Jeder Mensch wird ja in einem Umfeld groß, wo er dann nicht bestimmen kann, was sind denn so die Inhalte, die gesehen und gefeiert werden. Und das zeigt so ein bisschen, von welchen Wurzeln ich komme. Ich bin eigentlich sehr groß geworden und deswegen haben diese beiden Filme auch mein Erwachsenwerden mitgeprägt. Ich muss es dann sagen. Manta Manta?
Nein.
Ballermann 6.
Also bei Ballermann 6 gehe ich mit. Da haben auch viele Leute gesagt.
Manta Manta lief bei uns ganz oft auf.
Ja? Ja. Nee, das war bei
immer
uns.
Immer so, wenn der Schuh nicht passt, musste reinpinkeln. So, dann bin ich groß geworden.
Bei uns liefen ganz viel die Heimatfilme tatsächlich. Ballermann 6 habe ich später natürlich, weil das so in meiner Schulzeit gewesen ist und wir dann natürlich auch darüber gelacht haben.
Als ich in dem Video gehört habe, so Eimer saufen, ich war sofort wieder so 11 oder so. Ey,
und ich auch. Also ich muss sagen, Tom Gerhardt ist schon auch, ich fand den mal witzig.
Hausmeister Krause war bei uns früher Pflicht. Alles für den Dackel, alles für den Hund. Ja, war so Pflichtserie.
Ich mochte
damals.
Tom Gerhardt tatsächlich sehr. Ich habe sowieso auch ein paar Filme dieser Sachen, die ich genannt habe. Otto zum Beispiel, Riesen Otto. Fan. Du
bist ja bis heute, ja.
Auch Werner Beinhardt, muss ich ganz
hab
klar
ich drinne,
sagen.
Habe ich drin, Werner?
Habe ich auch.
Ja.
Ist einfach
Werner.
Das
Fußballspiel allein, wie er es kommentiert, habe ich geliebt.
Ich habe das vor 2 Jahren mit Max nochmal geschaut, weil er ja riesen Werner-Fan auch ist. Und das ist immer noch witzig. Das ist immer noch gut. Und ich finde, so richtig gute Komödien sind zeitlos. Für mich ist meine lieblingsdeutsche Komödie ist ja Kein Pardon mit Harpe Kerkeling. Den könnte ich täglich gucken und der würde mir nicht langweilig werden, weil es auch eine schöne Medienfarce ist.
Ich habe Der Schuh des Manitou wirklich 3-mal im Kino gesehen.
Ich habe den mir auf DVD danach gekauft und ich muss sagen, das ist einer von den Filmen, der nicht in diese Liste kommen würde von Filmen, die zeitlos sind. Weil den habe ich nochmal probiert vor ein paar Jahren und habe gemerkt, das geht gar nicht mehr. Aber auch so, weil die Bulli-Parade war damals, das war meine Sendung, für die bin ich, das kam ja immer so nachts um 23 Uhr. ProSieben hat das ja in den ersten Staffeln, haben die das ja auf den allerletzten Sendeplatz geschickt. Und Bulli meinte, die mussten wirklich kämpfen für ein paar Jahre. Und dann irgendwann mit der 4. Staffel oder so wurde das plötzlich bekannt. Und dann haben sie es nach vorne langsam gearbeitet. Und dann kamen ja seine ersten Filme. Aber das ist so, deswegen bin ich ja bei das Kanu des Manitou auch echt gespannt, was sie da machen werden. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das heute noch gefallen wird.
Ein Film, wo ich in dem richtigen Alter war und ich glaube auch Robert Stadelhober bekannt geworden ist. Weißt du, welchen ich meine? Internat? Nee. Schüler, die zusammenkommen? Crazy. Sagt
ja,
dir Crazy
ja, ja, klar.
Was? Crazy da war hat, für mich so ein richtiger Coming-of-Age-Film.
Kennst du The Changeman?
Ja.
Ja. Der hat da mitgespielt.
Echt, ja?
Ist eine der.
Du, ich habe hier auf dieser Liste unter Vorbehalt, weil ich habe ihn, glaube ich, nie ganz gesehen. Ich weiß nicht, warum.
Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich kenne nur die
Kick-Szene. Ich wollte sagen, ganz viele wollen ja, sage mal, Oh Boy sei einer ihrer Lieblingsfilme, ihrer lieblingsdeutschen Filme.
Ach so.
Ja, ich gucke da nicht.
Den habe ich mal geguckt vor ein paar Jahren. Den mag ich auch. Aber ich finde alles mit.
Wer spielt denn da mit?
Robert Hofmann.
Ganz kurz.
Wer ist der Hauptdarsteller? Tom Schilling.
Tom Schilling,
Ja. Ist sowieso, ich mag Tom Schilling sehr. Und jetzt auch, ich fand vor ein paar Jahren, Fabian ist so weird. Hast du den gesehen, Fabian? Gegen die Hunde, gehen vor
ja,
die Hunde.
Ja, habe ich gesehen.
3 Stunden lang oder so, aber irgendwie faszinierend. Ich mag Tom Schilling sehr. Ich muss sagen, einer meiner aller liebsten deutschen Filme und ist ein Name, der immer wieder viel auch in den Kommentaren, wo Leute sagen, warum hast du den nicht erwähnt?
Versuch mal, sag mal nur ein Wort oder so.
Fatih Akin.
Gegen die Wand.
Ja, gegen die Wand. Den, also
der von, ist krass, der ist krass.
Also von all seinen Filmen, ich mag auch die leichtfüßigeren Filme.
Das ist aber krass, Soul du sagst Kitchen. Ein Regisseur, das ist das Erste, was, ja. glaube ich, bei Leuten, die so ein bisschen seine
Ja, wobei in den letzten Jahren, ne, es gibt ja...
Ja, so goldene Handschuhe und sowas, ja, super viele.
Rheingold war auch von Fatih
Akin. Ja, und dieses Ding oder hier, Fatih, wie heißt diese Jugendbuchverfilmung, wo der Junge da abhaut?
Ich weiß nicht
mit,
mehr.
Wo sie mit dem Auto... super bekanntes Jugendbuch. Chick.
Das ist von ihm?
Ja.
Ja. Von mit Dennis Moschito damals noch, ne?
Nee, das
geht nicht. Dennis Moschito Kitchen.
Ist Soul Kitchen, ja.
Ja. Aber Gegen die Wand ist ganz fantastische Geschichte mit Sibyl Kekeli.
Sibyl Kekeli, ja.
Ja, die spielt da eine. Zwei Menschen treffen sich und verlieben sich, aber sind offenbar nicht die richtigen füreinander und irgendwie doch. Und das ist eine zerstörerische Liebesgeschichte von einem Mann, der irgendwie Alkoholiker ist und sie, die auf der Suche nach irgendwas ist oder hauptsächlich sich selbst, und ist so ein feiner, toll fotografierter Film.
Ich glaube, dafür hat sie damals den Deutschen Filmpreis bekommen, und ich erinnere mich noch an die Rede, wo sie fast weinend auf der Bühne gebeten hat, dass man sie anruft, wenn es Rollen gibt.
Ja?
Ja, weil niemand wollte mit ihr arbeiten, weil sie aus der Pornoindustrie kam.
Stimmt,
und das wurde aber später Kommissarin, hat in Game of Thrones mitgespielt.
Wurde das nicht so. Im Zuge, weil ich glaube sogar, sie wurde bekannt durch diesen Film so richtig, und dann hat die Presse nichts anderes zu tun gehabt, als statt ihren Erfolg zu feiern, sich wie die Geier auf diese Vergangenheit zu stürzen. Und ich glaube, das kam erst im Zuge des Films hoch, was ich hochgradig widerlich fand, damals schon. Und
also das
noch.
War so, fand ich auch, ich bringe mal einen anderen Film mit, in Schauspielzeiten habe ich sehr oft aus dem, da hatten wir immer Drehbücher von bekannten Filmen, haben Szenen nachgespielt, und ich mochte den immer, weil der so eine besondere Wärme hat, Herr Lehmann.
Mhm.
Ich mag Herr Lehmann sehr gerne, rund um die Wände, und ein Mann, der, wie kriege ich es eigentlich zusammen, einfach, der irgendwie, das ist ein bisschen wie ein Taugenichts.
Ja.
Ja, aber der fängt so eine ganz besondere Berliner Stimmung und warme Nächte in Kreuzberg, glaube ich, ein und so.
Ja, ja.
Herr Lehmann ist ein richtig toller Film von Detlef Buck. Von Detlef Buck? Nee, Detlef Buck spielt mit. Von, ist er nicht von Sonnenallee Dings? Von,
ich weiß, na, hier, wie heißt er denn? Ich kann ja keine, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, ich habe den Film damals gesehen.
Ist das nicht Leander Hausmann?
Der hat nicht viel Eindruck hinterlassen, aber ich weiß, dass er Eindruck hinterlassen hätte sollen, weil alle es gesagt haben, und ich dachte, warum hat er nicht? Aber die Frage habe ich für mich nie beantwortet, und deswegen.
Herr Lehmann.
Habe ich vieles vergessen. Ich möchte noch einen nennen, den haben wir
ja,
neulich...
Leander Hausmann, ja.
Leander Hausmann, okay. Wir haben neulich einen geguckt, wir sind durchgescrollt durch Paramount Plus und haben dann gesehen, hast du schon mal von Die Legende von Paul und Paula gehört?
Ja, das ist dafür ganz viele ein Liebling, also schon alt, 90er oder sowas?
Noch alter? Nee, noch, warte mal.
Ist das nicht mit Corinna Harfouch oder so?
Nee,
okay.
Nee, der ist mit...
Ach so, das ist mit, warte, Robert, der heißt ja auch Robert. Robert... Ist der Hauptdarsteller nicht Robert?
Nee, mit Angelika Domröse und Winfried Glatzeder.
Glatzeder, ist der, Entschuldigung.
Genau, der ist von Heiner Caro und ist der Lieblingsfilm von Angela Merkel.
Ah.
Die hatte ja früher so eine punkige Vergangenheit. Und Die Legende von Paul und Paula kam 1973 raus und ist ein Film aus der DDR gewesen. Und war aber so einer von denen, Erich Honecker wollte den Film eigentlich verbieten lassen, wollte sich aber so ein bisschen liberaler geben, und deswegen hat er kein Aufführungsverbot ausgesprochen, aber zur Premiere des Films hat er wohl so eine Geschichte mehrere hundert Leute engagiert, die da hingegangen sind, um schlechte Stimmung zu verbreiten.
Also.
Und es ist ein Film im Grunde, es geht um zwei Liebende, Paul und Paula. Paul ist eigentlich in einer Beziehung und Paula sucht aber auch, und die werden so über Hindernisse hinweg, finden die durch die Kraft der Liebe zueinander. Und das ist natürlich eine Geschichte, die in der DDR, wo es auch mit der Mauer auch ein Hindernis gab, die da nicht gern gesehen war. Das war ein anarchischer Film, jetzt nicht, kannst jetzt nicht vergleichen mit, was weiß ich, was mir da jetzt einfällt, aber der war eher so auf subversiver Ebene, hat er dieses Thema aufgegriffen. Aber toll gespielt, tolles Zeitzeugnis aus der DDR. Ich habe den geliebt, als wir den geguckt haben, Carlo, und ich fand den ganz fantastisch. Könnt ihr auch bei euch bei Paramount Plus angucken. Den Lieblingsfilm von Angela Merkel, Die Legende von Paul und Paula.
Ich würde gerne, ich habe ihn ja immer wieder erwähnt, ich glaube, du hast ihn immer noch nicht gesehen, Das schönste Mädchen der Welt. Ein so toller Film. Vor allem, jetzt kommt's. Ist mit Jonas Ems ja unter anderem.
Ja.
Aber, nachdem ich weiß, dass du Sonne und Beton magst so sehr, ich finde, auf eine ganz andere, ehrliche Art und Weise hat Das schönste Mädchen der Welt so eine Vibes drin.
Ja, muss ich mir, ja.
Finde ich wirklich toll. Das Schöne, das ist doch dein Leben.
Muss
ist
ich
doch,
mir mal angucken. Ja, das ist doch dein. Mein Leben versaut, wenn ich
ja, deswegen. Und ich, jetzt habe ich im Grunde zwei Filme genannt. Also Sonne und Beton haben wir nun so viel hoch runtergejubelt, ja. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das schönste Mädchen der Welt.
Dann sage ich auch nochmal schnell zwei, die wir schon häufiger angesprochen haben, zu denen ich nicht viel sagen möchte. Eine ist Systemsprenger. Für mich einer der besten deutschen Filme der letzten 10 Jahre. Ja. Systemsprenger geht um ein kleines Mädchen von Hannah Zengel oder Ziegel gespielt. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt. Auch eine wahnsinnige Kinderleistung von einem Kind, das nicht ins System passen mag.
Du wolltest nicht viel darüber sagen.
Victoria ist der andere.
Der One-Take.
Der One-Take-Film.
Der Frederik Lau den Deutschen Filmpreis auch gewonnen.
Ich finde den toll. Carly hat neulich geguckt, hat mich ausgelacht dafür, dass ich ihn toll finde. Gab es wieder Eheprobleme, aber na gut.
Wenn ich dir das Wort Kiffen sage, welcher deutsche Film?
Lambok?
Lambok habe ich bei mir noch drin. Also den zweiten, das war nix, also fand ich nicht toll, aber den ersten gucke ich auch immer wieder, also wenn ich ihn gesehen habe, gerne. Lambok ist auch so ein Film, der einiges mit sich bringt. Da muss ich sagen, bin ich lang, ich habe zwar noch das Lehrerzimmer, aber ich habe das Leben der anderen sollten wir wahrscheinlich nicht unerwähnt lassen.
Habe ich nicht gesehen.
Oh.
Nee.
Das ist wirklich ein sehr intens Film. Ich habe ja schon gesagt,
ich fand Goodbye Lenin toll, muss ich sagen.
Ja, das verstehe ich.
Den fand ich richtig super.
Das verstehe ich.
Aber auch, weil ich aus der DDR kam, Das Leben der anderen ist so ein Film, den ich will ich immer noch gucken. Toni Erdmann habe ich zum Beispiel auch noch nicht
gesehen.
Habe
ich auch
noch.
Oh nein?
Nee.
Der ist wirklich großartig. Vor allem, wenn du doch Sandra Hüller, das musst du machen.
Ja, ich muss das alles. Wirklich? Was meinst du, wie lange meine Das musst du machen Liste ist?
Nee, aber Toni Erdmann, das schönste Mädchen der Welt. Also das.
Würdest du sagen,
dieses Jahr.
Dieses Jahr. Okay.
Dieses kommt drauf ganz, das ist 8 Monate Zeit, das ist dieses Jahr.
Ich möchte noch einen nennen. Ich war am Wochenende nämlich mit einem Mann unterwegs, den wir hier unbedingt mal einladen müssen. Wir sind nämlich am Wochenende mit André Hennecke auf Fahrradtour gewesen. Das ist der Bösewicht, das ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler.
Hat übrigens mit Hannes Hennecke zu tun?
Nee, der hat in Antikörper mitgespielt von Christian Albert damals. Und das ist meiner Ansicht nach einer der wenigen Psychothriller, die wir in Deutschland haben, wo mal so ein richtig spannender Bösewicht passierte, gespielt von ihm. Und es ist sauwitzig, ich kenne ihn über meine Frau, weil mit dem hat sie letztes Jahr so eine Serie gedreht und seitdem sind wir mit denen befreundet. Und der erzählt Geschichten über die Filmindustrie. Du haust dich weg.
Nochmal, lass mal ihn hier mal ein.
Ich habe am Wochenende wieder Tränen geheult vor Lachen. Ich meine so, André, weil er schreibt jetzt gerade an einem Buch auch über seine Geschichte. Und ich meine, wenn dieses Buch fertig ist, kommst du bitte zu uns in den Podcast und dann erzählst du diese Geschichten mal. Also er meinte, er kann nur die Hälfte erzählen, weil er dann nie wieder einen Job bekommen würde. Aber das ist auch die Sachen, die er erzählen kann, sind, glaube ich, wirklich schon hilarious.
Wenn du über Genrefilme redest, sollte man vielleicht Anatomie nicht ganz unerwähnt lassen. Das war mal ein richtig Versuch, auch das Experiment. Das waren so zwei, sag ich mal, so Genre-Ausreißer. Sowas wie Stunk ist natürlich auch noch besonders. Ja. Aber ich bin ehrlicherweise durch mit den Filmen, wo ich sage, die gehen für mich.
Stunk ist auch super. Ich würde
nochmal erwähnt, ich habe natürlich gesagt, sowas wie Sonnenallee, Blechtrommel und so weiter, für mich sind sie nicht, auch nicht der Untergang. So nachhaltig. Wir wissen, dass sie existieren und wie wichtig sie
sind.
Ich habe
ja auch so Sachen, ich habe ja schon ein paar Sachen auch in meinem Video erwähnt gehabt.
Auch die ganzen Nosferatu und Agär, also Klaus Kinski-Sachen. Aber das ist für mich eben einfach nicht das Prägende.
Eine Stadt sucht einen Mörder, genau. Das sind nicht die prägenden Sachen bei Metropolis, verstehe ich, was der Film gemacht hat, aber ich kann ihn jetzt heute nicht mehr gucken und sagen, puh, da bin ich jetzt aber, ne, wenn ich mal für seichte Unterhaltung am Abend Lust habe, dann gucke ich mir jetzt nicht unbedingt einen Stummfilm an. Dann vielleicht schon eher eine, weil das wäre mein letzter Vorschlag, Loriot haben wir jetzt noch nicht erwähnt, Papa Ante Portas oder Oedipussy fand ich mega gut und finde ich, die haben auch nichts von ihr, also Loriot hat nichts von seiner Strahlkraft verloren, würde ich sagen. Und weil ich es in meinem Video auch erwähne, ich bin mit diesen Heimatfilmen halt total groß geworden. Auch ich muss auch sagen, dass die Thomas Gottschalk-Filme damals so meine Favorites waren, aber sowas wie das Spukschloss im
Spessart. Die Supernasen, die du auch in deinem Video hattest.
Ja, Trabi Goes to Hollywood war mein Liebling. Ich fand auch Der Hauptmann von Köpenick mit Heinz Rühmann oder das Spukschloss im Spessart mit Lieselotte Pulver. Das waren so die ersten großen Filme.
Lieselotte Pulver.
Fand ich mega. Und das war meine Jugend auch so ein bisschen. Und das muss ich dazu sagen, es gab auch Kritiker, die meinten, er guckt ja gar nicht so viele deutsche Filme. Wie kann er denn da so einen Überblick haben? Und ja, das kann man sagen. Ich gucke wirklich nicht viele deutsche Filme, weil ich aber auch nicht wirklich Lust darauf habe. Aber dass ich trotzdem nicht komplett falsch liege mit meiner Meinung, das sagt mir mein eigenes Gefühl, weil das ist mein Blick auf den deutschen Film. Ja. Das sagt mir aber auch Feedback der Leute, die natürlich auch nicht alle deutsche Filme gucken.
Ich gucke ja zumindest manchmal dann
du
auch
noch
wieder
mehr
Sachen
als ich,
und du stellst dann auch, das deckt sich ja trotzdem noch.
Genau.
Das war's für diese Woche. Es ist immer ein Gelüst zu merken, wie gern ihr das hier hört.
Ein Gelüst.
Nächste Woche wird weiter gelüstet.
Pass auf, dass dein Gelüst nicht einbricht.
Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.